Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Christoph Meyer zum Thema Opioide und Cannabinoide in der Schmerztherapie. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich bin heute zu Gast in Bochum bei Christoph Meyer. Christoph, du bist Anästhesist und vor allem auch Schmerzmediziner. Wie immer bei uns wirst du dich gleich noch selber kurz vorstellen. Und wir wollten heute über zwei Substanzklassen sprechen, die in den letzten Jahren sowohl positiv wie auch negativ konnotiert worden sind, aus ganz unterschiedlicher Perspektive, einmal über die Opioide und einmal über die Cannabinoide. Und bevor wir da aber richtig einsteigen, würde ich dich, Christoph, bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
Ja, ich bin, wie du schon sagtest, von der Ausbildung her Anästhesist, 25 Jahre gewesen, und habe dann nach Bochum gewechselt und im Bergmannsheil in Bochum die Schmerzklinik geleitet und war die nächsten knapp 20 Jahre dann Schmerzmediziner und bin in dieser Funktion dann doch sehr wieder auf mein altes Lieblingsgebiet gekommen, nämlich die Frage von der Behandlung von Nervenschmerzen, aber auch der Diagnostik, und war eben Teil des deutschen Forschungsnetzes neuropathischer Schmerz, das ja inzwischen einige international akzeptierte Standards in der Diagnostik geschaffen haben. Ich habe mich außerdem sehr stark mit Opioiden und ihren Gefahren beschäftigt und in den letzten Jahren und auch nach meiner Berentung mit den Problemen, die durch den medizinischen, aber auch durch die nicht medizinische Einnahme von Cannabis entstehen oder möglich sind.
Dann fangen wir vielleicht mal mit den Opioiden an. Wenn man sich jetzt in den letzten Jahren auch in der Laienpresse vielleicht mit den Opioiden beschäftigt hat, dann ist ein Schlagwort, was sicherlich immer aufgetaucht ist, die Opioidkrise. Vielleicht sowas wie Opioidhölle, vor allem auf Amerika bezogen, sind ganz viele Leute ja auch letztlich. Ja, einige bekannte Persönlichkeiten, wie der Musiker Tom Petty, an einem Opioid-Fehlgebrauch verstorben. Das vielleicht als Einstieg, wie blickst du auf dieses Problem aus Übersee und denkst du, das könnte auch in Deutschland möglich sein?
Die Opiatkrise oder Opioidkrise in den USA ist eigentlich gar nichts ganz Neues. Das gab es interessanterweise ja in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Heroin. Und das Spannende aus wissenschaftlicher Sicht war ja, dass Heroin, das in Deutschland vertrieben wurde, in Deutschland niemals nennenswerte Probleme bis 1955 gemacht hat. Es war überhaupt kein Suchtmittel, sondern es war normale Schmerztropfen oder sogar Hustentropfen ohne Probleme, traf aber in den USA auf eine gesellschaftliche Situation, die eben besonders gefährlich war. Das ist nicht nur historisch interessant, sondern ist im Grunde die Blaupause für die Probleme der 90er Jahre. Damals war Opium plötzlich verboten worden, die Preise stiegen ins Unermessliche und dann kam Heroin, wo praktisch als Hustentropfen nach Amerika, und Abhängige entdeckten schnell, dass man dieses sich auch injizieren kann und dass es eben nur 5 Cent gegenüber $25 für die gleiche Wirkmenge Opium war. Und so entstand die Heroinkrise, Opiatkrise damals. In den 90er Jahren hatten wir ja nach wie vor einen Kampf Krieg gegen die Drogen, Richard Nixon. Und in dieser Situation entstand ein weiteres Problem dadurch, dass eine Firma hochaggressive Werbung machte und eine Substanz auf den Markt brachte, die interessanterweise bis heute in Deutschland verfügbar ist, nämlich Oxycodon, in einer speziellen pharmakologischen Präparation, durch die 30% sehr rasch freigesetzt wird. Das haben die durch Repression bedrohten Abhängigen schnell entdeckt, dass man durch Aufbeißen im Prinzip denselben Effekt haben konnte wie durch Heroin. Während das in den meisten Ländern Europas eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Deswegen ist ja Oxycodon noch heute bei uns da. Mhm. Und so entstand wieder die gleiche Situation. Am Schluss mit 200 Todesfällen pro Tag. Also wie insbesondere bei Veteranen des Golfkrieges, für die aggressiv auch geworben wurde. Und von daher ist es nicht allein ein amerikanisches Problem, sondern auch ein Problem dieser Droge oder dieser Substanz, dass sie eben nicht nur ein Medikament ist, sondern auch eine Droge. Und wenn man nur der... Es gibt keinen Grund, auf Opiate zu verzichten, wenn man sie braucht. Denn wir haben in den letzten 30, 50 Jahren keinen Anstieg der Abhängigkeiten für diese Medikamente in Deutschland. Wir haben natürlich eine Zunahme von Suchterkrankungen, aber sie beziehen sich ja am unwesentlichsten auf Opiate an sich.
Aber das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, wenn es in Deutschland eben keine Zunahme an Abhängigen gibt.
Keine Zunahme von Opiatabhängigen für legal verschriebene Medikamente.
Okay, das ist das kritische Detail.
Ja, ja, ist wichtig.
Weißt du denn, in Deutschland haben wir für bestimmte Opioide dann einfach auch durch das Betäubungsmittelgesetz Einschränkungen im Verschreibungsverhalten. Ist das in Übersee laxer?
Weißt du darüber was? In Amerika und Australien ist es zum Beispiel sehr viel laxer, auch in Teilen von Asien. Das ist sicherlich ein Schutz gewesen, dass es bei uns aufwendiger ist und es vor allem kontrolliert wird. Es gab in den USA Schmerzkliniken, wo man einfach nur zur Theke ging und sagte, ich brauche 150 Oxys. Und dann kriegte man sie. Das wäre in Deutschland nur wenige Monate möglich gewesen. Dann wäre es dem BfArM aufgefallen, weil sie ja die Opiatrezepte doch mehr oder weniger regelmäßig kontrollieren. Das ist ein Schutz. Das Zweite ist, in Amerika wurden überwiegend auf Bedarf Opiate verschrieben, was in Deutschland seit den 80er Jahren obsolet ist. Von Besonderheiten mal abgesehen, wird man ein Opiat in der Regel bei einem chronischen Schmerz auch als Retardformulierung oder eben zum Beispiel das Beispiel des Buprenorphin, also eine Substanz, die 6 bis 8 Stunden wirkt. Bei diesen Präparaten ist aufgrund der Kinetik einfach die Euphorie ein deutlich selteneres Ereignis und folglich ist dieses Risiko geringer. Aber es gibt andere Risiken.
Also du hast es ja gerade schon angerissen, es gibt Präparate, die schnell wirksam sind, lang wirksam sind. Es gibt außer der analgetischen Wirkung andere Wirkungen, teilweise unerwünschte Wirkungen, wie halt auch was Euphorisierendes. Vielleicht kannst du nochmal so als ganz kleinen Rückblick in die Physiologie einmal kurz rekapitulieren, an welche Rezeptoren docken Opioide denn überhaupt an?
Ja, wahrscheinlich eine ganze Reihe, wenn auch das Entscheidende ist natürlich der Mu-Rezeptor, über den bis auf 2 Ausnahmen alle Opioide hauptsächlich wirken. Dann gibt es natürlich noch den Kappa-Rezeptor, der nur für einige Opioide von geringerer Relevanz sind. Dann gibt es den Orfan-Rezeptor und noch einige neuere, deren Relevanz aber immer noch umstritten ist. Entscheidend ist eigentlich im Umgang mit Opioiden, dass man weiß, wenn ich die Dosis so hinbekomme als Behandler, dass der Schmerz gut erträglich ist. Die meisten Patienten wünschen sich nicht Schmerzfreiheit. Mhm. Dass es gut erträglich ist, und so lange dauert, wie der Schmerz dauert, dann ist es eigentlich egal, welches Opiat ich nehme. Aber ich denke, wenn man die verschiedenen vergleicht, ist natürlich das Buprenorphin eine Substanz, die viele Vorteile hat. Sie hat einen sehr schnellen Wirkeintritt, weil es ja sublingual gegeben wird. Man kann es aber auch transdermal machen. Sublingual wirkt es innerhalb von 15 Minuten, also fast wie eine EM-Injektion und wirkt dann 6 bis 8 Stunden. Buprenorphin hat viele Vorteile. Sie hat einen Hauptnachteil, dass es keine Firma gibt, die das richtig pusht. Ärzte sind ja leider so, dass sie doch auf Werbung reagieren. Und zweitens gibt es diesen Mythos des Ceiling-Effektes, dass man also sagt, wenn eine bestimmte Dosis erreicht ist, dann geht nicht mehr, aber man braucht auch nicht mehr. Also man erreicht in der klinischen Alltag diesen Ceiling-Effekt, eigentlich überschreitet man gar nicht, der etwa bei 2 Milligramm liegt. Und in der Suchtsubstitutionstherapie werden 10-fach höhere Dosierungen gegeben, ohne Nebenwirkung. Also fast ohne Nebenwirkung. Der andere Vorteil ist die Obstipation. Das ist ja das gefürchtete andere Problem. Der Opiate ist deutlich geringer, ähnlich wie bei Tapentadol oder transdermalen Substanzen. Weil Buprenorphin wird ja sublingual gegeben, weil es, wenn es über den Darm gegeben würde und damit in die Opiatrezeptoren des Darmes kommen würde, da bräuchte man ganz andere Dosierung aufgrund des ganz hohen hepatischen Clearance-Effektes. Also ich bin ein großer Propagandist für Buprenorphin. Ist eine völlig unterschätztes Opiat, in vielen Kliniken gar nicht verfügbar. Aber es hat eigentlich die beste Relation von Wirksamkeitsdauer und Nebenwirkungsrisiken.
Okay, jetzt haben wir schon gelernt, es gibt verschiedene Rezeptoren, die jetzt in Bezug auf die analgetische Wirkung mehr oder weniger irgendwie im oder am Nervensystem vergesellschaftet sind, also spinal.
Also die Hauptwirksamkeit ist im Gehirn, ist klar, es wirkt dort natürlich nicht nur auf den Schmerz, sondern es aktiviert natürlich auch im limbischen System. Damit letztlich aktiviert das Dopamin, die Dopaminfreisetzung im limbischen System. Das erklärt die Euphorie. Es ist ein ubiquitär vorhandener Rezeptor, der zum Beispiel für die Durchblutung der Niere eine gewisse Rolle spielt. Das sind aber alle im Prinzip nicht die Anwendungsgebiete, die auch in den Nebenwirkungen deutlich werden. Das Gravierendste sind die gastrointestinalen Effekte, die zum Teil zentral sind. Und zum Teil aber auch lokal sind, weil sie durch die Resorption bei oral gegebenen in den Opiatrezeptoren des Darms wirken. Und dann wirken sie eben obstipierend und führen dazu, dass insbesondere die Kontraktion zunimmt bei gleichzeitiger Steigerung manchmal der Propulsion und dadurch entstehen all die klassischen abdominellen Probleme. Gut, da gibt es heute Möglichkeiten, wenn man auf Opiate nicht verzichten will oder kann, mit den Naloxogol. Das sind ja pharmakologisch so modifizierte Naloxon-Analoge, also Opiat-Antagonisten, dass sie ausschließlich im Darm wirken. Und damit kann man eigentlich in 90% der Fälle die Obstipation komplett durch eine Tablette am Morgen beseitigen. Also das Problem ist lösbar. Und dann gibt es eine Vielzahl von autonomen Störungen, Blasenfunktionsstörungen und so weiter, wie bei jedem dieser Medikamente, die in diese Richtung gehen. Das Hauptproblem in der Praxis ist die unerwünschte Sedierung, die insbesondere bei älteren Menschen damit erhöhter Sturzgefahr einhergeht. Das kann man reduzieren durch langsame Titration.
Nochmal zu den Nebenwirkungen zurück. Obstipation hat es schon angerissen, auch wie man es beherrschen kann. Übelkeit ist sicherlich auch ein gewisses Problem. Blasenfunktion.
Übelkeit ist meistens nur initial.
Ja.
Und kann man durch Wechsel des Opiats eigentlich beherrschen.
Okay. Blasenfunktionsstörung, Libidoverlust auch?
Ja, alle Opiate bis auf Buprenorphin führen grundsätzlich zu einer Reduktion der Sexualhormone. Gleichzeitig kommt es zur Steigerung des Prolaktins, weswegen es sogar bei Männern oder auch bei Frauen in der Postmenopause wieder zu Blutung bzw. Galaktorö kommen kann. Ist bei normalen Dosierungen selten, aber Libidoverlust ist bei klassischen Opioiden, sei es Oxycodon, Fentanyl, Morphin, spielt keine Rolle, ist etwas, was wahrscheinlich 70% aller Betroffenen untersucht ist, leiden. Untersucht ist es wie oft nur bei Männern. Aber ich weiß, aus genügend Befragungen ist es für Frauen genauso. Es wirkt eben auf das Propiomelanocortin ist ein Vorläufer sowohl der Sexualhormone wie der Endorphine. Und deswegen blockt es das.
Also neurochemisch ähnlich aufgebaut sozusagen?
Der Vorläufer.
Ja,
das kann es blocken. Und das Interessante ist, Buprenorphin tut das nicht.
Okay, aber wahrscheinlich ist ja das eine Nebenwirkung, die man aktiv erfragen muss. Das ist ja könnte ich mir vorstellen, berichten nicht viele Leute spontan.
Sowohl die Obstipation, nicht, die sich ja beim Opiat-Obstipation nicht durch Ilius sowas in normaler Dosierung, sondern durch endloses Pressen möglich. Das ist nichts, was ein normal beseiteter Patient spontan einem nicht fragenden Arzt erzählt, dass er bis zu 4-5 Stunden pro Tag auf der Toilette sitzt. Seitdem man, wie so oft in der Medizin, seitdem es ein Gegenmittel gibt und die Firma sagt, ihr müsst fragen, seitdem weiß man das eigentlich viel besser.
Okay.
Und bei den, bei der Sexualität, klar, das ist nicht im normalen Befragungsanamnese eines Neurologen oder Schmerzmediziners drin, ist aber, wie alle Untersuchungen zeigen, ein gravierendes Problem, vor allen Dingen natürlich für vorher sexuell aktive Menschen.
Ja, hast du denn Erfahrung, welches dieser Symptome, dieser unerwünschten Nebenwirkungen auch zum Therapieabbruch führt dann tatsächlich?
Alle.
Ja. Gibt es keine Präferenz sozusagen?
Naja, das Praktische, ja nein. Also klar, wer dauerhaft Übelkeit hat, bricht ab. Genauso natürlich, wenn ein Patient registriert, dass sein Libidoverlust oder ihr auf den Opiaten beruht. Aber das Hauptproblem für den Abbruch ist eigentlich die unzureichende Wirksamkeit. Und damit kommen wir nämlich in einen typischen Kreislauf oder einen Teufelskreis. Die behandelnde Ärztin oder Arzt denken, das ist ein opiatsensibler Schmerz, geben es. Der Patient sagt, es geht nicht besser. Erhöht man die Dosis, die wird immer noch nicht besser. Erhöht man nochmal die Dosis und plötzlich hat man nur noch die Nebenwirkung, wenn man Glück hat. Es kann aber auch, und damit kommen wir nochmal zu einer anderen Nebenwirkung, das ist erst so seit 20 Jahren sicher bekannt und auch im Tierversuch gut reproduzierbar. Opiate können wie beim Kopfschmerzmedikamente zu einer unerwünschten Hyperalgesie führen. Das Leitsymptom ist dann, dass der, sagen wir mal, ein Patient mit einer radikulären Schmerz nach Bandscheiben-OP hat plötzlich im ganzen Körper Schmerzen. Also hat das Vollbild einer sogenannten Fibromyalgie. Man kann ihn gar nicht mehr anfassen. Die Physiotherapie geht nicht. Und das trotz hoher Opiatdose. Der einfache Trick ist, Opiate reduzieren oder absetzen. Und plötzlich ist das wieder weg. Also das ist eine Enthemmungsreaktion auf spinaler Ebene, weil Opiate eben nicht nur die Nozizeption hemmen, sondern sie hemmen auch die Antinozizeption, also die herabsteigenden Bahnen. Warum das nicht häufiger passiert, weiß ich nicht. Bei Intensivpatienten, glaube ich, ist das viel häufiger, als die Ärzte wissen.
Wie häufig ist das denn?
Es hängt davon ab. Wenn ich häufig eine Fehlindikation habe, werde ich es häufig sehen.
Ja.
Wenn ich so viel Opiate gebe, dass sie gerade ausreichend wirken, werde ich es selten sehen.
Ja, das provoziert natürlich die Nachfrage, was sind denn für dich in Anführungsstrichen richtige Indikationen für den Einsatz von Opiaten?
Also die bestgesicherte Indikation sind natürlich die verschiedenen Formen des Tumorschmerzes, die ja meistens eine Mischung aus nozizeptiv und neuralgischen Schmerzen sind, Mammakarzinom oder Bronchialkarzinom. Es ist ein Mythos, dass es gegen Nervenschmerzen nicht wirkt, es wirkt. Von daher ist es ein Mittel der dritten Wahl, auch nach den Leitlinien, zur Behandlung von Nervenschmerzen. Bleiben wir mal als Beispiel der Schmerzen bei diabetischer Polyneuropathie. Es wirkt relativ gut, wenn auch sicherlich ein Mittel der ersten Wahl bei ischämischen Schmerzen. Es ist schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts üblich bei Angina pectoris. Wirkt gut, aber ist keine Lösung, logischerweise. Es gibt auch sehr schlechte Indikationen. Also eine absolute Kontraindikation, etwas übertrieben formuliert, ist Kopfschmerz. Und zwar nicht nur, weil es da nicht gut wirkt, sondern weil ja Kopfschmerz fast immer schmerzfreie Intervalle kennt, von den bekannten Ausnahmen abgesehen. Und das ist ein weiteres Problem der Opiate. Wenn ich 8 Stunden Wirksamkeit habe, aber in der Zeit 10 Attacken, die vielleicht unterdrückt werden, habe ich 6 Stunden Opiatwirkung auf einen schmerzfreien Organismus. Und dann überwiegen nur die Nebenwirkungen, einschließlich der Euphorie.
Ja.
Das heißt, ein belastungsabhängiger Schmerz zum Beispiel, nehmen wir eine pathologische Fraktur beim Tumorpatienten, mit meinetwegen des Femurs, wird unter Opiaten Probleme kriegen.
Also das heißt, es gibt verschiedene Indikationen, die du gerade genannt hast, neuropathische Schmerzsyndrome, ischämische Schmerzsyndrome, Mixed-Pain-Syndrome zum Beispiel im Rahmen von Tumorschmerz, aber es geht so ein bisschen darum, dass es irgendeine Form von Dauerschmerz ist.
Und es ist zumindest die beste Indikation.
Ja.
Und problematisch wird es bei allen Schmerzformen, bei denen die somatische Aspekt, sagen wir mal, eine untergeordnete Rolle spielt. Also nehmen wir den Klassiker Fibromyalgie, aber auch der sogenannte unspezifische Rückenschmerz, der meiner Ansicht nach keine Indikation ist, sogar eine gefährliche. Wir wissen, dass der Rückenschmerz, ich habe ja selbst in meinem Leben oft genug Rückenschmerzen gehabt, stark mit beeinflusst wird mit so etwas wie beruflicher Zufriedenheit, mit körperlicher Bewegung. Und alles wird ja nicht besser, wenn ich Opiate nehme. Deswegen ist Rückenschmerz für mich eine fragwürdige Indikation, die sehr eine Einzelfallentscheidung sein sollte. Und alle Krankheiten mit starker psychischer Beteiligung, selbst wenn es eine somatische Ursache gibt, beim Rückenschmerz finde ich immer eine Spondylarthrose, ab einem gewissen Alter, sind Opiate in der Regel wirkungslos und oder wirkungsarm und führen schnell in dieses Hyperalgesie-Syndrom.
Gibt es denn Risiken in der Langzeitanwendung von Opioiden oder Opiaten? Worauf muss ich achten? Du hast ja schon über Stürze auch gesprochen, die allerdings so am Anfang...
Stürze sind sicherlich Stürze und daraus resultierende Frakturen sind natürlich oft der Beginn des Verlustes der Autonomie älterer Menschen. Von daher ist es schon eine gravierende Sache mit den Stürzen. Und man sollte auch seine Patienten regelmäßig fragen, nicht? Die epidemiologischen Zahlen sagen auch für Deutschland, dass die chronische Opiatgabe mit einer erhöhten Mortalität verbunden ist. Merkwürdigerweise aber kam in diesen Studien raus, dass die Hospitalmortalität nicht erhöht ist, sondern die Nicht-Hospitalmortalität. Was dafür sprechen könnte, dass ein Mechanismus, über den wir noch nicht gesprochen haben, vielleicht doch eine viel größere Rolle spielt, nämlich die nächtlichen schlafbezogenen Atemstörungen.
Im Rahmen einer solchen Therapie auftreten können.
Und zwar oft völlig unbemerkt. Nicht? Der Patient sagt nur, meine Frau oder mein Mann sagt, ich schnarche seitdem. Oder ich bin morgens wie gerädert. Nicht? All diese Probleme einer Schlafstörung. Und wenn die nach oder unter Opiaten auftreten, sollte man immer das prüfen, weil die nächtlichen Hypoxien sind dann ja keine obstruktive, sondern eine zentrale, Atemfunktionsstörung und keine obstruktive. Und von daher gehen die mit Hypoxiephasen bis zu 40, 60 Sekunden einher. Und das wissen wir, ist mit erhöhtem Risiko für Schlaganfall und Myokardinfarkt verbunden. Das könnte die Erklärung sein. Eine wirklich befriedigende Erklärung, warum auch in Deutschland trotz viel vorsichtiger Dosierung die Statistiken zeigen, dass eine leicht erhöhte Mortalität vorliegt, ist bis heute nicht geklärt. Aber ich bin sicher, dass diese Zahlen stimmen.
Man kann natürlich auch sagen, wer Opiate verschrieben bekommt, ist per se etwas kränker.
Ja, das haben wir natürlich in diesen Studien, das waren, ich glaube, 26.000 Patienten mit einer Kontrollgruppe gematcht, also nach den üblichen Regeln, wie man so etwas macht. Wir haben nach Krankheitsschwere zu Beginn gematcht. Es war ein unabhängiger Faktor, der auch signifikant war. Wie relevant das ist, weiß man natürlich immer nicht, wenn wir jetzt vielleicht, zum Beispiel bei den Cannabinoiden ist das Gleiche. Es gibt genug amerikanische Zahlen, die inzwischen sagen, dass die Odds Ratio, also die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, bei langjährigen Cannabis-Usern ungefähr bei 1,8 bis 3,5 liegt. Jetzt muss man aber sagen, also wenn normalerweise 12 Leute von 1.000 einen Herzinfarkt kriegen, sind es dann eben 20. Also das muss man ja immer bei solchen Ortsgruppen mit überlegen. Aber und auch da ist natürlich bei Cannabis das Problem, dass in der Vergangenheit nahezu alle Cannabis-User auch Raucher waren. Und das wieder zu trennen, Und das noch aufgrund von Selbsteinschätzung ist schwierig. Natürlich eigentlich Quatsch.
Ja, bevor wir nochmal zu den Cannabinoiden weitergehen, nochmal die Frage zu den Stürzen unter den Opioiden. Hat das was mit so einem sedierenden Effekt zu tun, dass die Leute erst so ein bisschen bedüdelt sind und dann leichter stürzen?
Also der Klassiker ist wirklich die alte Patientin, die abends wegen ihrer Rückenschmerzen nochmal Tramal nimmt oder so etwas, dann gut einschläft, nachts wach wird und leicht benommen zur Toilette läuft und dabei stürzt.
Okay.
Also es sind Low Energy Fractures, wie es Neudeutsch heißt.
Spielen diese Präparate oder haben die auch Einfluss auf den Knochenstoffwechsel hinsichtlich Osteoporose?
Wird immer wieder postuliert. Ein wirklicher, also im Tierversuch kann man das zeigen. Aber auch da ist wieder es schwierig, diese Effekte zu trennen, zum Beispiel von der opiatinduzierten Immobilität, von der, die dann zum Übergewicht führt, zur geringeren Mobilität. Also wirklich überzeugende Belege gibt es nicht.
Okay. Also an sich, das weiß ja, glaube ich, auch jeder, der ärztlich tätig ist, eine sehr segensreiche Medikamentengruppe, wie überall. Man muss die Indikation richtig und präzise stellen. Man muss auf spezifische Nebenwirkungen achten. Aber natürlich überwiegt auch, und deshalb bekommen sie auch viele, viele Leute, ein positiver analgetischer Effekt. Die andere Seite, der Medaille jetzt nicht, aber eine andere Gruppe, die ja auch so ein bisschen gehypt worden sind die Cannabinoide. Und so, wie ich mich jetzt zurückerinnere, das ging so vor 6, 7, 8 Jahren vielleicht richtig los.
Ja, vor 10.
Oder vor 10 vielleicht schon.
Multiple Sklerose und den Studien.
Nabiximols gegen die Spastik primär.
Gegen die Spastik, wo dann der analgetische Effekt spürbar war, aber vielleicht auch missdeutet wurde.
Wie erinnerst du dich denn zurück? Warst du da auch so ein bisschen euphorisiert im wahrsten Sinne des Wortes oder standst du dem skeptisch gegenüber?
Also wir waren ja früh schon in die Studien involviert, damals mit dem Naboximols, und haben gesehen, dass es extrem diffizil austariert werden muss, sowohl was die Obstipation, die Opiate führen ja sonst, Cannabinoide, Entschuldigung, können ja auch dann zum Durchfall führen, wenn man sie zu hoch gibt. Also das ist nicht ganz so simpel, wie man immer denkt. Und nicht alle mit Spastik profitierten davon. Aber in der Zeit haben wir natürlich diese Substanz und später auch die Stronabinol immer mal wieder eingesetzt bei Fällen, wo wir eigentlich nicht weiter wussten. Und ich habe relativ lange Konsildienst gemacht auf einer sogenannten Querschnittsstation, wo also nur Patienten mit langjährigen spinalen Querschnittssyndrom lagen, die das alle kriegten. Und ich habe gemerkt, dass die Mehrzahl enttäuscht war. Und es gab einen Hype, als dann 2017 die sogenannte Liberalisierung oder Freigabe plötzlich kam. Wir hatten 30, 40, 50 Patienten pro Woche, die nur deswegen kamen, weil sie das verschrieben bekommen wollten. Und da muss man sagen, das hat mir vor kurzem noch mal der heutige Chef der Schmerzklinik gesagt, wir haben unglaubliche Einzelfallerfolge gehabt, gerade aber auch wieder Patienten mit spinalen Schädigungen. Aber so gut wie keiner nimmt 5 Jahre später immer noch das Medikament.
Ja.
Während bei den Opiaten die Responder, also diejenigen, die sagen, mit niedriger Dosis geht mir deutlich besser, Pankreatitis-Patienten zum Beispiel, die nehmen das 10 Jahre, 15 Jahre. Also wenn erstmal die erste Jahr überstanden ist, die dann Responder nehmen es. Beim Cannabinoiden scheint die Absetzquote viel höher zu sein, ist aber nicht systematisch untersucht.
Okay. Wenn man jetzt über Cannabinoide spricht, gibt es ja auch unterschiedliche Wirkstoffe, die da so durch die Medien geistern. THC kennen wahrscheinlich die meisten, ne? Oder CBD. Könntest du noch mal so ganz kurz umreißen, was verbirgt sich so dahinter oder welche Formen von Cannabinoiden gibt es auch? Blütentropfen, was man so
hört? Gut, fangen wir erstmal mit den beiden Substanzen an, die die Hauptrolle spielen, CBD und THC. Sie imitieren beide die Endokannabinoid, die es auch für beide Substanzen ja gibt. Wir haben weit noch mehr ubiquitär im gesamten Organismus. Ich wüsste auf Anhieb überhaupt kein Organsystem, das nicht Cannabinoid mitgesteuert wird. Das zeigt natürlich, das Potenzial eben auch für Nebenwirkungen. Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel die Lunge. In der Lunge ist THC ein hochpotenter Vasodilatator, weswegen Asthmatiker so gerne Cannabis nehmen. Mhm. Es gibt gleichzeitig CB2-Rezeptoren, die überwiegend für die Immunabwehr da sind. Generell gilt, dass die Hauptfunktion der Cannabinoide betrifft das Ernährungssystem. Mhm. Also Lipidolyse und so weiter wird alles darüber gesteuert. Der psychotrope Effekt ist im Cannabinoid-System geringer als der von den Endorphinen, aber ist auch da und es wirkt etwa gleich. Mhm. Das sind alles THC-Effekte. CBD ist hauptsächlich im Thymus, in der Milz, und aber auch zum Beispiel in jeder Alveolarzelle der Lunge. Mhm. Und wenn man das blockt, diesen CBT-Anteil, dann kommt es zu chronischer Bronchitis und eine chronische Zufuhr von THC, CBD, und den meisten ist es ja irgendwie 50-50 oder 70-30 drin, kommt es wie bei allen, ähnlich bei Opiaten, ja auf der Rezeptorebene zu einer Reduktion der Rezeptoren der Zelle, einfach als Schutz gegen Überlastung. Das Ergebnis ist natürlich, dass man immer höhere Dosen braucht und es kommt dann zur Blockierung dieser Funktion. Mhm. 30% der Cannabis-User leiden unter chronischer Bronchitis und es gibt immer mehr Daten, die sagen, dass Cannabis-Inhalation langfristig zu einer erhöhten Zahl von Zellmetaplasien und so weiter sicherlich zur COPD beiträgt und möglicherweise auch Lungenkarzinome mitfördert, unabhängig vom Rauchen.
Okay.
Gut, dann deine andere Frage war, es gibt orale und inhalative. Der Hauptunterschied ist natürlich, das Inhalative ist gut steuerbar. Das weiß jeder Kiffer. Mhm. Du hast noch 5 bis 25 Minuten spätestens den gewünschten Effekt und kannst ihn genau titrieren. Während, das wissen die meisten aus ihrer Jugend ja auch, die orale Aufnahme ist eine deutlich höhere Dosis und es ist sehr schwer zu kalkulieren. Da es ungefähr eine halbe bis eine Stunde dauert, sind ja die klassischen Intoxikationen bei oraler Gabe da, weil die nicht informierten oder eben auch die Kleinkinder. Wir haben ja in Amerika einen dramatischen Zuwachsanstieg, genauer gesagt, von lebensbedrohlichen Cannabis-Intoxikation, weil die Kinder die zu Hause liegenden Klumpen gegessen haben.
Ja.
In Deutschland ist das noch nicht der Fall.
Und die schwere Steuerbarkeit beziehst du aber auch auf die Tropfenpräparate?
Die Tropfenpräparate sind schon so dosiert, dass man da bei etwas langsamerem Eintritt das schon den Effekt gut titrieren kann.
Ja. Ja.
Aber ich beziehe das jetzt auf andere oral verfügbare.
Okay.
Aber wichtig ist nochmal, CBD ist kein Analgetikum, sondern der Vorteil klinisch besteht drin, bei hohem CBD-Anteil in einer Substanz, wie bei dem Spray zum Beispiel, den wir erwähnt haben, dass weniger euphorisierende Aspekte auftreten. Und das könnte der Grund sein, warum unsere Patienten auf der Station mit Querschnittgelähmten alle so unzufrieden waren. Es fehlte das Angenehme, das sie sonst kannten.
Ja, du sagst, CBD ist kein Analgetikum, THC ja auch nicht. Ne?
Also das ist so umstritten. Also Indikation, gehen wir jetzt mal von der medizinischen. Ja. Wenn es ein Analgetikum ist, dann ist es das einzige mir Bekannte, das nicht bei Akutschmerz wirkt.
Ja.
So, damit haben wir ja schon mal eine Fragezeichen. Es gibt eine Reihe von experimentellen Untersuchungen, die für eine analgetische Wirksamkeit, aber es gibt kritische Fragen, nämlich in den meisten, wenn die euphorisierende Stimmung mitgemessen wurde, war dieser experimentell analgetische Effekt nur so lange da, wie auch die euphorisierende, also sprich die Stimmungsveränderung da ist. Und mit der Psyche kann ich Schmerzschwellen verändern. Von daher würde ich ein wenig provokativ sagen, nein, das ist kein Analgetikum.
Ja.
Mit Ausnahme vielleicht der spinalen und zentralen Schmerzsyndrome. Da habe ich jedenfalls klinisch die beeindruckendsten Einzelerfahrungen gemacht und dafür sprechen auch die Studien. Die periphere Neuropathie, diabetische Neuropathie, ist zigmal untersucht worden, überhaupt keine Effekt. Ja.
Aber ein Kernsatz, den du gesagt hast, ist ja, es wirkt nicht auf Akutschmerz. Das ist ja wirklich nochmal herauszustellen. Ne? Und die Wirkung auf chronische Schmerzen irgendwie diffus und irgendwie auch mit dieser euphorisierenden Wirkung verknüpft, wobei du ja auch sagst, die Bewertung von Schmerz hat immer eine emotionale Komponente, das kann man sich erklären. Wie schätzt du das ein? Warum wirkt das jetzt bei spinalen Traumata so?
Es wäre jetzt sehr spekulativ, das zu erklären.
Aber es ist erstmal ein Befund, den du gesehen hast, sozusagen. Den
ich sowohl selbst gesehen habe, wie aus den Studien.
Ja.
Es würden viele mir jetzt widersprechen und sagen, es ist schon analgetisch wirksam. Von daher denke ich auch, dass man sicherlich ein wenig abwarten muss, aber die Absetzquote, also das Beenden der Therapie vom Patienten, vor allen Dingen vom älteren Patienten, ist frappierend. Und zwar egal, ob sie am Anfang Responder sind oder nicht. Und von daher bin ich da eher skeptisch. Es gibt natürlich noch ein paar andere Indikationen in der Neurologie, nicht? Dass in der Pädiatrie eben das tuberöse Sklerose oder das Krawe-Syndrom. Die Studien sind auch nicht doll, wenn man sie sich mal anguckt, aber es ist zugelassen, aber das ist ja ein reines CBD-Präparat. Dann gibt es natürlich diesen Hype mit dem Tourette-Syndrom. Es gibt keine einzige Studie, die das beweist. Naja, keine einzige. Es gibt zwei kleine, die es nahelegen. Die große ist gescheitert. Aber es wird natürlich extrem gepusht, auch von Regierungsseite, aus medizinisch nicht nachvollziehbaren Gründen. Und sonst gibt es eigentlich keine gesicherte Indikation. Die meisten haben sich zerschlagen.
Dravet-Syndrom, ein sehr seltenes, spezielles epileptisches Syndrom im Kindesalter. Ne? Einfach auch mit einer sehr geringen Patienten.
Wenn es da 1000 Kinder in Deutschland gibt, glaube ich, ist das schon sehr hoch.
Hat sich jetzt in letzter Zeit auch im Hinblick auf die Legalisierung von Cannabis, und wir sprechen jetzt ja so im Frühherbst 2024, im Bereich der Verschreibung oder an den Hürden der Verschreibung was vereinfacht, was verändert?
Natürlich. Also wir haben einen schrittweise Abbau sämtlicher Kontrollmechanismen.
Ja.
Das erste war ja 2017 die Freigabe unabhängig von der Indikation. Das gibt es im Arzneimittelwesen sonst nicht.
Mhm.
Jede andere Substanz wird ja zugelassen für eine bestimmte Indikation. Selbst Opiate, dafür müssen ja schwere Schmerzen sein. Die Formulierung in dieser Änderung des Sozialgesetzgebung, Paragraph 17, wenn ich mich recht entsinne, ist ja, wenn keine andere Therapie zur Verfügung steht, das ist immer ein weicher Satz, das wissen wir, und wenn eine nicht entfernte Aussicht auf Erfolg besteht.
Das ist auch ein weicher Satz.
Eine nicht entfernte Aussicht auf Erfolg im Einzelfall, welcher Arzt will denn das beurteilen?
Ja.
Sprich, ich brauche keine Indikation.
Ja.
So, im 1. April diesen Jahres, 2024, ist Cannabis vom BTM Verschreibungspflicht weggefallen.
Ja.
Seitdem haben wir einen dramatischen Anstieg telemedizinischer, in Anführungszeichen, Verschreibungen. Es gibt ja ganze, ich weiß nicht, ob du mal in Frankfurt oder Berlin oder Hamburg die U-Bahn gehst, überall diese Endlich-Cannabis-Reklamen. Wenn du da den OCR-Code anklickst, dann wirst du zu einer Seite verschrieben, wo dir Ärzte genannt werden, die auf bloße Anfrage dir Cannabis verschreiben.
Okay.
Das ist eine, in meinen Augen sagen, semikriminelle, auf jeden Fall höchst fragwürdige Propaganda. Ich sage immer, stell dir mal vor, irgendeine konventionelle Pharmafirma würde plötzlich Reklame machen für Sylfentanil. Nicht Viagra draufschreiben, sondern einfach nur sagen, jetzt kann ich wieder Mann sein, endlich. Und wenn du es anklickst, kannst du das Internet bestellen.
Ja.
Es gäbe einen Aufschrei.
Ja.
Und da hier wird es gemacht. Und jetzt fällt bald die nächste Hürde in, glaube ich, 14 Tagen. Nämlich der GBA-Ausschuss hat, in dem viele hanfverkaufende Institutionen mit in diesem Ausschuss sitzen, haben mit einer Stimme Mehrheit, nämlich dieses Vorsitzenden, beschlossen, dass in Zukunft die Kassen kein Einspruchsrecht mehr haben, wenn es ein Schmerzmediziner, ein Neurologe und auch ein Allgemeinarzt verschreibt. Mit anderen Worten, dieser letzte Schutz unserer Patienten vor verschreibungswütigen Ärzten fällt ab 1. November, glaube ich, flach. Mhm. Wir haben zusammen mit der Uni Bremen vor 4 Jahren analysiert, dass 60% der Kosten für die Krankenkassen, die ja durch Verschreibung von Blüten entsteht, bei jungen Männern einer Gruppe von 8% der Versicherten dieser Krankenkasse sind. Ja. Also 8% der Menschen machen 50% der Kosten mit Wahnsinnsdosierung. Mit anderen Worten, hier wird schon auf Kosten der Kassen und damit von uns allen ein Geschäft finanziert.
Also ein sozioökonomisches Problem möglicherweise.
Und das wird massiv werden.
Die Wirkung auf chronische Schmerzen, es klang so ein bisschen durch, ist ja auch, sagen wir, beschränkt. Ne? Ist jetzt ja nicht so durchgreifend. Um jetzt so ein bisschen das Gespräch abzuschließen und abzurunden. Am Anfang haben wir uns über die Opioidkrise in den USA unterhalten. Denkst du, dass Deutschland jetzt auf eine Cannabiskrise zusteuert oder ist das zu weit gegriffen?
Im medizinischen Bereich wahrscheinlich nicht, weil jeder ernstzunehmende Behandler wird nach kurzer Zeit entdecken, dass es kein Wundermittel ist. Das Risiko einer Abhängigkeit ist natürlich geringer als bei Opiaten oder Alkohol. Die Schäden durch Alkohol, wenn wir es mal Drogen vergleichen, sind unvergleichlich größer. Ist auch keine Frage. Aber ich sehe schon riesige Probleme auf uns zukommen. Jetzt für Jugendliche, für Kinder. Es ist ja völliger Unsinn zu denken, nur weil man es denen nicht legal geben darf, dass dann die älteren Geschwister es natürlich nicht weitergeben. Mhm. Und es wird vielleicht abebben, wie alle solchen Hypes. Aber ich glaube schon, dass wir ein Problem kriegen, speziell in der Kinder- und Jugendmedizin und natürlich auch im Bereich der Psychosomatik. Mhm. Denn da wird es ebenfalls zeigen alle Daten aus Kanada, aus Israel, es wird eine Verdreifachung und Vervierfachung der Fälle mit Cannabis-assoziierten Missbrauch geben. Mit entsprechenden psychopathologischen Folgen wie bei jeder Sucht.
Ja, Christoph, dann vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen und diesen Einblick gegeben hast. Hat mir viel Spaß gemacht, war sehr lehrreich. Und ganz wichtig, du bist ja Mitherausgeber eines Lehrbuchs zur Schmerzmedizin. Ich glaube sogar auch Gründungsherausgeber, das ist in der 6. Auflage erschienen. Da steht alles das drin, was wir jetzt besprochen haben, noch ganz viel mehr für alle Leute, die sich zum Thema Schmerzmedizin fundiert informieren möchten. Und wir verlinken es in die Shownotes und ich kann allen nur einen Blick in das Buch empfehlen. Dir nochmal vielen Dank, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.